بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بزوجة كان قوت بأس الله بزوجة محمد الله سدينا مزنك زنتا است في غد نوات إن شاء الله تعالى بتم 85 زاتس ويتا مخن بإذن الله تعالى شو اليوم بتم 96 زاتس سواء der 90. bis zum 106. inshallah wa ta'ala. Der Autor, rahimahullah ta'ala, Abu Ja'far al-Tahawi, rahimahullah, sagte im 90. Satz: Der Ursprung der Vorbestimmung ist ein Geheimnis Allahs in seiner Schöpfung. Ich lese jetzt noch ein paar Sätze dazu, weil wir sie in einem Batzen, inshallah, durchnehmen werden. Der Ursprung der Vorbestimmung ist ein Geheimnis Allahs in seiner Schöpfung. Weder ein nahestehender Engel noch ein entsandter Prophet hat dazu Zugang. Dies tief zu hinterfragen ist ein Mittel zum Scheitern und ein Weg zur Entbehrlichkeit und die Stufe desjenigen, der die Grenzen überschreitet. So sei man davor gewarnt, zu viel darüber nachzudenken oder einzusehen, oder von Einflüsterungen befallen zu werden. Denn Allah der Erhabene verschwieg das Wissen der Vorbestimmung seinen menschlichen Geschöpfen und hat ihnen verweigert, es zu erlangen. So sagte der Erhabene: La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Er wird nicht befragt nach dem, was er tut, sie aber werden befragt nach dem, was sie tun. Wer also fragt, wieso hat er das getan? Verwirft das Urteil des Buches. Und wer das Urteil des Buches zurückwirft, gehört zu den Kafirun. Das ist der erste Abschnitt, den wir uns anschauen möchten. Und wir haben ja bereits an mehr als einer Stelle über den Glauben an Al-Qadr, die göttliche Vorherbestimmung, gesprochen. Und hier sagt er, rahimahullah, der Ursprung der Vorbestimmung ist ein Geheimnis Allahs in seiner Schöpfung. Sirrullahi fi khalqihi. Und dieses Geheimnis Allahs, ihr wisst ja, dass der Al-Qadr ist ja, oder der entscheidende Teil des Qadr ist, dass Allah Azza wa Jal das, was er wusste über die Geschehnisse bis zum Tag der Auferstehung, niedergeschrieben hat. Insofern hängt es hier, oder geht es beim Qadr, um das Wissen Allahs Azza wa Jal. Und dieses Wissen Allahs ist verborgen. Keiner von uns weiß, was Allah bei sich für uns bestimmt hat. Insofern ist es ein Geheimnis. Denn wäre es offenkundig, wäre es kein Geheimnis. Insofern, dieser Satz beinhaltet zwei Aspekte. Der eine ist die Frage nach dem Warum. Und das heißt, als würde man sagen, warum hat er, subhanahu wa ta'ala, das und das bestimmt? Und die zweite Frage ist nach dem Wie und was er bestimmt hat. Das Wie, oder besser gesagt, das Was er bestimmt hat, subhanahu wa ta'ala, das ist, was ich bereits vorhin gesagt habe, ist ein Geheimnis Allahs azza wa jalla. Niemand weiß, was Allah im Verborgenen für einen bestimmt hat. Und die zweite Frage ist das Warum, auf das der Autor, rahimahullah ta'ala, auch jetzt näher eingegangen ist, das Warum. Warum hat Allah Azza wa Jal für den Glückseligen die Glückseligkeit bestimmt und für den Unseligen die Unseligkeit und das Scheitern bestimmt? Diese Fragen sind ein Geheimnis Allahs subhanahu wa ta'ala. Und das, woran wir als Ahlus Sunnah al-Jama'a fest glauben, ist, dass erstens alles gemäß einer Bestimmung erschaffen worden ist. Weil Allah sagte, inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar. Das heißt, alles haben wir mit einem Qadar, mit einer Bestimmung oder gemäß einer Bestimmung erschaffen. Und Allah sagte dies, wie gesagt, an mehr als einer Stelle im Koran al-Karim. Und das bedeutet, wenn alles gemäß dem Wissen Allahs Azza wa Jal erschaffen worden ist, und der Qadr ist ja Im Grunde genommen, oder der wesentliche Teil davon, wie gesagt, ist das aufgeschriebene Wissen Allah subhanahu wa ta'ala. Das bedeutet für uns, dass Allah azza wa jal alles, was geschieht, wollte. Alles, was geschieht, wollte. Und so glauben wir, dass er subhanahu wa ta'ala wollte, dass es den Kufr gibt. Und er wollte, dass der Kafir Kafir ist. Und dass der Gläubige gläubig ist, dass der Mu'min Mu'min ist. Was wir gleichzeitig glauben, ist, er damit nicht zufrieden ist, subhanahu wa ta'ala, und diese Eigenschaft nicht liebt. Er wollte, dass sie existiert, aber er ist damit gesetzlich gesehen trotzdem nicht zufrieden. Und diesem widersprachen eben zwei Sekten im Laufe der Geschichte, was in der einen oder anderen Form auch bis heute, bis zum heutigen Tag gibt, die Qadariya und die Mu'tazila. Und diese beiden Gruppen, sie haben nämlich gesagt, dass Allah Azza wa Jal den Glauben vom Ungläubigen wollte. Den Glauben vom Ungläubigen wollte, der Ungläubige aber den Unglauben wollte. Und sie haben es anders miteinander nicht vereinbaren können, denn sie wollten nicht sagen, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Unglauben vom Ungläubigen wollte und ihn deswegen auch bestraft. Sie haben darin einen Widerspruch gesehen. Wenn man sagt, Allah wollte vom Ungläubigen den Unglauben und dann bestraft er ihn auch noch dafür. Deswegen haben sie dann gesagt, Allah wollte den Glauben vom Ungläubigen, aber der Ungläubige wollte den Unglauben. Und dadurch sind sie natürlich, wie ihr inshallah gemerkt habt, einem noch viel größeren Problem ausgesetzt, weil dadurch der Wille des Ungläubigens, dem Willen Allah subhanahu wa ta'ala, obsiegt. Und der Wille Allahs quasi dem Willen des Ungläubigen unterlegen ist. Und das kann ja nicht sein. Insofern, das erinnert uns immer an andere Sekten auch, die versucht haben, einem Problem aus dem Weg zu gehen und dann sind sie einem noch viel schlimmeren Problem verfallen oder sie haben das eigentliche Problem gar nicht gelöst. Und dazu gibt es eine schöne Anekdote. Und zwar hat ein Beduine, sagte einmal zu einer Gruppe von Menschen, meine Kamelstute wurde gestohlen. Bittet Allah darum, dass er sie mir zurückbringt. Dann sagte ein Mann, heißt Amr ibn Ubayd, der sagte, O Allah, du wolltest ja nicht, dass sie gestohlen wird. Deswegen bring sie ihren Besitzer bitte wieder zurück. Dann sagte der Beduine, der also nicht studiert hat und nicht gelernt hat und nie in einer religiösen Sitzung gewesen ist, er sagte, auf solch eine Art von Dua kann ich gerne verzichten. Und sagte, warum? Sagte er, weil wenn du sagst, Allah subhanahu wa ta'ala, oder er hat wortwörtlich gesagt, ich habe die Befürchtung, dass genauso wie Allah azza wa jal nicht wollte, dass sie gestohlen wird, aber trotzdem wurde sie gestohlen, dass Allah jetzt will, dass sie zu mir zurückkehrt, aber sie trotzdem nicht zu mir zurückkehrt. Insofern, die Beweise aus dem Koran, des Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam sind mutawatir, dass Allah azza wa jal alles, was geschieht, dass er das will. Allah sagt es subhanahu wa ta'ala in vielen Stellen im Koran Karim, bringt er seinen Willen zum Ausdruck, der nicht eben bedeutet, dass er mit dem Zustand zufrieden ist. Und zwar sagt er zum Beispiel, in Surat As-Sajda, Vers Nummer 13, وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. Hätten wir gewollt, hätten wir jeder Seele ihre Rechtleitung gegeben. Aber mein Wort ist fällig geworden oder wird fällig werden. Ich werde die Hölle komplett mit den Dschinn und von den Menschen füllen. Allah subhanahu wa ta'ala wollte also nicht, dass jeder recht geleitet wird. Denn der eine wird recht geleitet und der andere wird von Allah Azzawajal fehlgeleitet, in die Irre geleitet. Und auch sagte er, subhanahu wa ta'ala, und das zeigt natürlich den Willen Allahs Azzawajal, der immer obsiegt. Allah sagte in Surat Yunus, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. Wenn dein Herr gewollt hätte, dann hätten alle auf der Erde geglaubt. Wenn dein Herr gewollt hätte, hätten alle auf der Erde geglaubt. Also bedeutet das eindeutig, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht wollte. Und das zeigt ja, dass sein Wille immer durchgesetzt wird. Und das ist ja das, was wir bezeichnen als Al-Irada, Al-Kauniyya, also den Seinswillen oder den universellen Willen, auch wie immer das übersetzen mag. Gemeint ist damit, dass Allah zu einer Sache sagt, sei, und dann ist sie. Und niemand kann diesen Willen Allahs Azzawajal zurückweisen. Wenn er wollte, wären alle Menschen auf der Erde gläubig. أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Willst du etwa die Menschen dazu zwingen, dass sie gläubig werden? Und auch in einer anderen Ayah, auch eine der entscheidendsten Ayat in diesem Zusammenhang, Allah sagt in Surat al-Insan, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Ihr wollt nicht, es sei denn, Allah will. Und das Problem oder der Ursprung dieses Problems ist auf die Sache zurückzuführen, dass man gleichsetzt auf der einen Seite den Willen Allahs, auf Arabisch nennt man es Mashi'a oder Irada, dass man diesen Willen Allahs gleichsetzt mit seiner Liebe und Zufriedenheit. Liebe ist Al-Mahabba und Zufriedenheit ist Al-Rida. Und Allah Azzawajal hat diesen Unterschied im Koran deutlich gemacht. Noch einmal vergegenwärtigen wir uns die Aussage Allahs Azzawajal, wenn dein Herr gewollt hätte, wären und hätten alle auf der Erde geglaubt. Diese Ayah merken wir uns. Und was ist die größte und übelste Form des Unheilstiftens auf Erden? Zweifellos der Kufr. Zweifellos der Kufr. Unheil auf Arabisch heißt Fassad. Fassad. Und Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, in Surat al-Baqarah 205, Wallahu la yuhibbul Fassad. Das heißt, Allah liebt den Fassad nicht. Und diese beiden Ayat im Zusammenhang sind deutlich. Denn was Allah abgelehnt hat, was er nicht liebt, ist der Fassad. Und der Fassad schlechthin ist der Kufr. Und gleichzeitig sagte er, wenn er wollte, wären alle auf der Erde gläubig. Also haben wir hier diese beiden Ayat zusammen, reichen aus. Aber es gibt noch andere. Natürlich, Allah sagt auch, subhanahu wa ta'ala, وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ. Allah ist mit dem Kufr für seine Ibade, für seine Diener nicht zufrieden. Auch sagt er, das ist aus dem Koran Karim. Es gibt noch andere Ayat. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte auch, das ist bei Bukhari, bei Muslim, إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ. Allah verabscheut drei Dinge in Bezug auf euch. Qila wa qal heißt wortwörtlich, es wird gesagt und er hat gesagt. Wa kathrat al-mal, wa kathrat al-su'al, das viele Fragen, wa ida'at al-mal und die Verschwendung des Vermögens. Und der entscheidende Teil im Hadith ist also die Aussage Allahs, inna Allaha kariha lakum. Das heißt, Allah verabscheut für euch folgende Dinge. Er verabscheut sie, aber er hat sie trotzdem bestimmt und hat sie trotzdem erschaffen. Denn es sind Taten des Menschen und die Taten sind eine Schöpfung Allahs subhanahu wa ta'ala. Und eine andere Überlieferung, im Musnad von Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Inna Allaha yuhibbu an yu'khadha bi rukhasihi kama yakrahu an tu'ta ma'asiyatuh. Das heißt, wahrlich, genauso wie Allah es liebt, dass man von den Erleichterungen profitiert, genauso verabscheut er es auch, dass man ungehorsam ist. Und das entscheidende Wort ist eben das Lieben und das Verabscheuen. Auch sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Dua: O Allah, auf Arabisch: Allahumma inni a'udhu biridaka min sakhatik. Das heißt: O Allah, ich suche Zuflucht bei deiner Zufriedenheit vor deinem Zorn. Wa a'udhu bi mu'afatika min, und so weiter und so fort. Also entscheidende Teil des Hadithes, dass Allah liebt und auch verabscheut. Und deswegen sehen wir hier, wer einen gesunden Glauben hat in Bezug auf die Namen und Eigenschaften Allahs Azza wa Jal, hat auch kein Problem mit dem Glauben an Al-Qadr. Wie kann man sehr einfach erklären den Unterschied zwischen dem Irada Kauniyya und Irada Shar'iyya, dem Seinswillen Allahs und dem gesetzlichen Willen Allahs, Azza wa Jal, einfach in Bezug auf, wer angesprochen ist. Ich mache zwei Beispiele und dann sehen wir, der angesprochen ist, eigentlich ein ganz anderer ist. Einmal, Allah, Azza wa Jal, wenn er etwas erschaffen will, dann sagt er dazu nur: sei, und dann ist es. Wer ist derjenige, der etwas erschaffen will? Allah, Azza wa Jal. Dieser Wille wird umgesetzt. Da gibt es niemanden, der den Willen zurückweisen kann. Zweites Beispiel: Allah sagt zu dir: bete. Wer soll jetzt diese Tat umsetzen? Im ersten Fall, was erschaffen war, Allah. Im zweiten Fall, das Beten, der Mensch. Okay? Insofern sehen wir hier den Unterschied zwischen diesen beiden Willensarten Allahs subhanahu wa ta'ala. Und um diese Sache noch ein bisschen zu verdeutlichen, gibt es das klassische Beispiel, weil man sich jetzt fragen könnte: warum bestimmt Allah etwas, was er nicht mag? Warum bestimmt Allah etwas, was er nicht mag? Erstens einmal, erinnere dich daran, an die Aussage, die Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu auch zugeschrieben wird, als er gesagt hat: Al-Qadaru sirrun. Das heißt also, das Qadar ist ein Geheimnis Allahs in Bezug auf seine Schöpfung. Das heißt also, wie wir gesagt haben, du kannst nicht und du wirst nicht jedes Detail im Glauben an Al-Qadar umfassen und verstehen können. Weil es geht hier um das Wissen Allahs Azza wa Jal, das Wissen Allahs umfangreich, allumfassend. Und die Weisheiten alle zu umfassen, das kann nur der Allweise, subhanahu wa ta'ala. Und das ist auch von dir gar nicht verlangt. Von dir ist nur verlangt, an das zu glauben, woran du zu glauben hast. Und nicht eben einen Widerspruch zu sehen im Buche Allahs Azza wa Jal, sondern den Widerspruch eher in deinem Verstand zu sehen. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, um die Frage zu beantworten: sie lässt sich sogar in Bezug auf das Geschöpf beantworten. Das heißt, sogar ein Mensch begeht manchmal Dinge, er will sie begehen, aber er mag sie nicht. Er will sie begehen, aber er mag es nicht. Und da gibt es das klassische Beispiel der Medizin. Denn nicht jede Medizin schmeckt. Deswegen macht man ja auch kleinen Kindern manchmal Geschmacksstoffe rein. Nicht jede Medizin schmeckt, aber du willst trotzdem deinem Kind diese Medizin verabreichen, oder du schluckst sie sogar selbst, obwohl sie nicht schmeckt, oder du unterziehst dich einer Operation, obwohl sie schmerzhaft ist. Das heißt, du bist überhaupt nicht mit diesen Schmerzen zufrieden, aber du schaust eben auf das gute Ende. Und du schaust auf die dahinter steckende Weisheit und du schaust nicht nur auf den jetzigen Moment. Das gleiche gilt für jemanden, dessen Körperteil wie ein Arm, Gott bewahre, amputiert werden muss. Wenn nicht, dann würde die Krankheit auf den gesamten Körper, im gesamten Körper sich verbreiten. Und dann wird er ganz drauf gehen. Also opfert er einen Teil seines Körpers, ein Bein oder ein Fuß oder einen Finger oder eine Hand, damit der restliche Körper überleben kann. Insofern, er gibt den Auftrag dem Arzt, er sagt: mach es, ich will, dass du das machst. Bist du damit zufrieden? Überhaupt nicht. Oder das gleiche, ein einfaches Beispiel auch, die große Anstrengung einer Reise. Man nimmt sie auf sich, weil man weiß, dass man am Ende in seinem Urlaubsland ankommt. Insofern gibt es genug Beispiele dafür. Entscheidend ist, dass der, und wir wollen ja, das waren ja Beispiele aus der Schöpfung. Wie kriegen wir jetzt den Bogen? Also geht ja um Allah Azza wa Jal. Wir sagen hier, der vernünftige Mensch bevorzugt was Widerwärtiges. Er bevorzugt etwas Widerwärtiges, wenn er davon überzeugt ist, dass darin letztendlich etwas Gutes für ihn steckt. Es reicht also seine bloße Überzeugung aus. Keiner kann ihm garantieren, dass wenn er auf die Reise antritt, dass er am Ende ankommen wird. Keiner kann ihm garantieren, dass diese Operation erfolgreich sein wird. Aber er geht davon aus, weil es meistens so der Fall ist. Wenn das für einen Menschen gilt, dessen Wissen begrenzt ist und der sich nur auf Erfahrungswerte beruft und manchmal auch nicht mal auf Erfahrungswerte beruft, wie steht es dann um denjenigen, vor dem nichts verborgen bleibt? Derjenige, der alles weiß, der also weiß, was in der Zukunft passieren wird und er sie sogar bestimmt hat, subhanahu wa ta'ala. Insofern sehen wir, diesen Umkehr oder die Schlussfolgerung, die Analogieschluss, dass das, wenn das für den Menschen gilt, dann gilt das für Allah Azza wa Jal erst recht. Und deswegen sagen die Gelehrten zum Beispiel, als Beispiel, hat Allah Azza wa Jal Iblis erschaffen. Iblis als Inbegriff allen Übels und Drahtzieher allen Böses. Trotzdem ist er, auch wenn er ein übles Geschöpf ist und ein verfluchtes Geschöpf ist, dennoch ist er Mittel zum Zweck. Er ist ein Mittel dafür, um viele gute Taten zu verrichten. Durch Iblis zeigt sich für die Diener Allahs subhanahu wa ta'ala Allahs Allmacht. In der Hinsicht, dass er dazu imstande ist, nicht nur das Gute zu erschaffen, sondern auch das Schlechte zu erschaffen. Durch die Schöpfung von Iblis zeigen sich die Auswirkungen einiger Namen Allahs Azza wa Jal, wie zum Beispiel Al-Qahhar, der Allbezwinger, oder zum Beispiel die Eigenschaft des Intiqam. Manche Gelehrte sagen zwar Al-Muntaqim als Name, aber soweit ich weiß, gibt es diesen Namen nicht in der authentischen Überlieferung. Aber die Eigenschaft, dass Allah sich rächt, steht im Koran. Wallahu azizun dhuntiqam. Insofern, dass Allah also sich rächt, die Gerechtigkeit Allah subhanahu wa ta'ala, dass er Nutzen gibt und dass er schadet und dass er streng im Strafen ist und dass er schnell in der Abrechnung ist. Und so weiter und so fort. All diese Eigenschaften oder all diese Auswirkungen seiner Namen zeigen sich. Genauso wie zum Beispiel auch, das war die Seite der Gerechtigkeit, die Seite der Barmherzigkeit, die Seite der Gnade Allahs Azza wa Jal, sein Sanftmut, seine Vergebung, sein Verzeihen, sein Verdecken der Sünden, und so weiter und so fort. All dies zeigt sich dadurch, dass es Übles gibt, wie eben Iblis. Und deswegen sagte der Prophet, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam, لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفروا لهم. Das heißt, der Prophet sagte, sallallahu alaihi wa sallam, wenn ihr nicht sündigen würdet, würde Allah euch fortnehmen und ein anderes Volk an eurer Stadt bringen. Sie würden sündigen, dann Allah um Verzeihung bitten und dann würde Allah ihnen verzeihen. Das heißt, Allah Azza wa Jal, und der Hadith ist Sahih Muslim. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala will, dass seine Schöpfung von seiner Gnade und Barmherzigkeit profitieren. Dann sagt der Autor, rahimahullah ta'ala, im 92. Satz, wir haben gesagt vorhin, also weder ein nahestehender Engel noch ein Senderprophet hat dazu Zugang. Und das weist darauf hin, dass er meinte hier mit dem Ursprung der Vorbestimmung, gemeint ist hier nach dieser einen der beiden Erläuterungen, dass niemand weiß, was Allah festgeschrieben hat. Nicht einmal der Engel, nicht einmal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur eben den Teil, den Allah ihn offenbart hat. Wie Allah sagte, illa man irtada min Rasul. Allah hat im Koran eine Ausnahme gemacht. Für manche Gesandten hat er einen Teil des Verborgenen offenbart. Und auch wir profitieren manches davon. Wie zum Beispiel, was an Geschehnissen über Yawm al-Qiyamah im Koran geschrieben steht. Das ist alles noch nicht geschehen, aber wir wissen darüber Bescheid. Dann sagt er, rahimahullah ta'ala, im 92. Satz, dies tief zu hinterfragen, ist ein Mittel zum Scheitern. Und ein Weg zur Unentbehrlichkeit und die Stufe desjenigen, der die Grenzen überschreitet. So sei man davor gewarnt, zu viel darüber nachzudenken oder einzusehen oder von Einflüsterungen befallen zu werden. Und das hat sich auch ereignet einmal, so berichtet uns Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, er sagte, manche Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam kamen zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagten, das ist ein anderer Hadith, aber nehmen wir den erstmal vor, manche sagten zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, o Gesandter Allahs, wir finden in unseren Gedanken oder in uns selbst, in unseren Seelen manchmal Dinge vor, die zu gewaltig wären, als dass wir sie aussprechen könnten. Da sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, habt ihr das wirklich schon vorgefunden? Dann sagte der Prophet, sagten sie jawohl. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das ist der reine Glaube. Das ist der reine Glaube. Also noch einmal, was haben sie vorgefunden in ihren Gedanken? Sie haben vorgefunden Dinge, die sie nicht aussprechen wollen, weil sie der Meinung waren, dass dieses auszusprechen eben sündhaft wäre. Und das kann sich zum Beispiel beziehen auf Angelegenheiten auf Qadr oder auch anderes. Es gibt bestimmte Fragen, die dem einen oder anderen manchmal im Kopf herumschwirren, die allerdings zu beantworten oder sie auszusprechen sündhaft wären. Mit anderen Worten, diese Gedanken müssen nicht unbedingt die Gedanken des Gläubigen sein, sondern es können auch Gedanken des Shaitan sein. Also eine Form von Waswasa. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das ist der reine Glaube. Was heißt das? Das heißt, wenn ihr solche Sachen in euren Gedanken vorfindet, die ihr ja nicht aussprechen wollt, das bedeutet, sie sind nicht Gedanken von euch, sondern sie sind Gedanken von außerhalb. Und dass ihr diese Gedanken bekämpft, indem ihr sie nicht aussprecht, das ist der richtige Glaube. Das ist der reine Glaube. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie dafür gelobt. In einer anderen Begebenheit, wo es konkret um Al-Qadr geht, und dieser Hadith wird überliefert im Musnad von Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, über den Urgroßvater von Amr ibn Shu'aib, radiyallahu ta'ala anhu, er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ist eines Tages zu uns hinausgekommen, während manche Leute über den Qadr sprachen. Gemeint ist natürlich, dass sie sich über den Qadr unterhielten und unterschiedlicher Meinung geworden sind. Sie alle berufen sich auf den Koran. Der eine sagt, Allah sagt hier, dass der andere sagt, Moment, aber Allah sagt an anderer Stelle etwas anderes. Und so wurden sie sich uneinig. Er sagte, radiallahu anhu, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ist eines Tages zu uns hinausgegangen, während die Leute sich über den Qadr unterhielten, als hätte man Granatäpfelkerne auf seinem Gesicht ausgedrückt, aufgrund seines Zornes. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihnen, was ist mit euch, dass ihr
wortwörtlich den einen Teil des Buches Allahs gegen den anderen schlagt. Also gemeint ist, was ist mit euch, dass ihr den einen Teil des Buches in Widerspruch vorfindet mit dem anderen Teil oder mit dem einen Teil argumentiert gegen den anderen Teil. Genau dadurch sind die Menschen vor euch zugrunde gegangen. Und dieser Hadith zeigt eben einen wichtigen Aspekt, und zwar der Aspekt, dass es auf der einen Seite manchmal Fragen gibt, die sich nicht so beantworten lassen von dem einen oder anderen, aber auf der anderen Seite auch, dass man sich nicht über das Buch Allahs subhanahu wa ta'ala streiten darf. Und dass man, wenn man über das Buch Allahs redet und sich darüber informieren möchte und etwas nicht weiß, dass man eben die Aufgabe hat zu fragen. Da ist doch nebendran derjenige, den du fragen kannst, sallallahu alaihi wasallam. Wie auch andere Sahaba, radiallahu anhum, Fragen gestellt haben, so hätten sie auch diese Fragen stellen können. Aber dass man sich trifft, um das Buch Allahs azza wa jalla zu lesen und dann zum Entschluss kommt, dass man darin Widersprüche vorfindet und dass man auseinandergeht, während man sich streitet, das ist sicherlich keine korrekte Art. Und deswegen hat der Prophet a.s. auch in anderen Berichten dazu aufgefordert, dass man sich, dass man aufstehen soll und davon laufen soll, wenn man sich über den Koran Karim uneinig geworden ist. Der Autor, rahimahullah ta'ala, sagte, wer also, im 97. Satz, wer also fragt, wieso hat er das gesagt, verwirft das Urteil des Buches. Wer also sagt, wieso hat er das getan, verwirft das Urteil des Buches. Die Menschen sind unterschiedlicher Art. Oder die Frage nach dem Wieso, Weshalb, Warum, diese Frage hat unterschiedliche Beweggründe. Der eine Beweggrund ist, das, was Allah Azza wa Jal gesagt hat, in Frage zu stellen. Und das ist natürlich das, was der Autor hier meinte, als er sagte, wer sagt, wieso hat er das gesagt, verwirft das Urteil des Buches, und wer das Urteil des Buches zurückwirft oder verwirft, gehört zu den Kafirun. Denn wer an einen Teil des Buches Allahs nicht glaubt und ihn verwirft, glaubt an das gesamte Buch nicht. Die zweite Art, nach dem Wieso zu fragen, ist die Weisheit zu hinterfragen. Ist es die Weisheit zu hinterfragen? Wieso hat Allah Azza wa Jal das und das angeordnet? Also welche Weisheit steckt dahinter? Und diese zweite Frage kann auch problematisch sein. Und zwar unter anderem dann, wenn jemand ständig nach den Weisheiten fragt und ständig die Logik verstehen möchte. Und denn das ist die Eigenschaft derjenigen Menschen, die nur an das glauben, was sie verstehen können. Und die nur an das nur das vom Buch Allahs akzeptieren, was mit ihrem eigenen Verstand übereinstimmt. Und das widerspricht dem Islam. Das widerspricht der Gottergebenheit. Das widerspricht der Aussage der Sahaba, als sie sagten, Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana. Wir hören und gehorchen, wir bitten dich um Vergebung, unser Herr. Und deswegen, parallel dazu, wird überliefert im Evangelium, dass Jesus a.s. gesagt hat, ich habe das aber wortwörtlich nicht so im Arabischen gefunden, in der arabischen Version, entweder weil es eine andere Version ist oder weil zwischen dem Autor rahimahullah ta'ala und der heutigen Zeit Veränderungen stattgefunden haben. Da sagte er alayhi salam, Ya Bani Israel, la taqulu lima amara Rabbuna, walakin qulu bima amara Rabbuna. Das heißt, er sagte, O Kinder Israels, sagt nicht oder fragt nicht, wieso hat unser Herr angeordnet, sondern fragt, was hat unser Herr angeordnet. fragt nicht nach der Weisheit der Anordnung, sondern fragt lieber nach der Anordnung selbst. Denn das ist die Art und Weise, wie die uns vorausgegangenen Rechtschaffenden der ersten dieser damit umgegangen sind. Und deswegen findet man sehr, sehr selten die Frage unter den Sahaba radiallahu anhum, wieso hat Allah das und das gesagt? Und wieso sind es 5 Gebete? Und wieso betet man Maghrib laut und Isha laut und Dhuhr und Asr leise? Und wieso sind es 2 Rak'at hier und 4 Rak'at da und so weiter und so fort? Weil diese Fragen, die Sahaba, für die war das absolut irrelevant. Denn im Vordergrund stand die Umsetzung davon. Und solche Weisheiten sind, wenn überhaupt, dann nur nebenbei. Weil das Problem ist, keiner wird dir mit Gewissheit sagen können, welche Weisheit dahinter steckt. Es sei denn, der Allweise, Al-Hakim, selbst, subhanahu wa ta'ala, teilt es uns mit. Wie gesagt, das widerspricht nicht, dass man ab und zu mal nach der Weisheit der Gesetzgebung fragt, aber wenn man damit übertreibt, dann verliert man eben diese Gottergebenheit. Und mit der Gottergebenheit kann man immer am besten argumentieren. Und dann ist man auch am gefestigsten. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, warum im Islam ist es so und so, und du antwortest, weil Allah das so gesagt hat, dann wird keiner mit dir diskutieren können. Aber wenn du sagst, aufgrund der Weisheit so und so und so und so, dann schaffst du deinem Gegenüber eine Gesprächsgrundlage und eventuell wird er auch die Diskussion gewinnen können. Insofern, die erste Aufgabe eines Muslims, wenn er von dem Gesetz Allahs Azza wa Jalla erfährt, ist, dass er daran glaubt und es als wahr bestätigt. Als zweites nimmt er sich fest vor, diese Anordnung Allahs Azza wa Jalla umzusetzen. Und als drittes macht er sich auf den Weg, diese Anordnung umzusetzen. Und als viertes geht er allen Hinderungsgründen, die ihn davon abhalten könnten, aus dem Weg. Der Autor, rahimahullah ta'ala, sagte, da im 99. Satz, das ist, was einer, dessen Herz erleuchtet ist und Allah nahe steht, benötigt. Und dies ist nämlich die Stufe der Festgegründeten im Wissen. Denn das Wissen besteht aus zweierlei. In der Schöpfung vorhandenes Wissen und in der Schöpfung nicht vorhandenes Wissen. Das Leugnen des vorhandenen Wissens ist Kufr, sowie der Anspruch auf das nicht vorhandene Wissen. Und dann sagt, ja, gemeint ist natürlich mit dem Leugnen des vorhandenen Wissens, ist eben das religiöse Wissen gemeint. Das Wissen über die islamische Gesetzgebung, dass der Koran Karim, die authentische Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, so etwas zu leugnen, ist Kufr. Und Anspruch zu erheben auf das nicht vorhandene Wissen, also Ilm al-Ghayb, ist ebenfalls eine Form des Kufr. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat im Koran Karim klar und deutlich gemacht, dass nur er weiß, dass er nur das Verborgene kennt und sonst niemand. Der Iman ist nicht verankert, solange man nicht das vorhandene Wissen annimmt und aufhört, das nicht vorhandene zu verlangen. Und das ist ja auch, ja, spielt auch eine große Rolle in dem, was wir gesagt haben vorhin, denn zu dem nicht vorhandenen Wissen gehört es eben, die Weisheiten mit Gewissheit zu bestimmen. Zu sagen, dieses Gebet besteht aus unserem Raka'a wegen das und das und das. Als würde man die Weisheit dahinter kennen. Anders ist, wenn man sagt, es ist angemessen, dass Allah das und das bestimmt hat, wegen das und das und das. Das ist kein Problem, machen auch die Gelehrten ständig. Aber wie wir gesagt haben, das sollte nicht im Vordergrund stehen. Im Vordergrund sollte stehen der Taslim, die Gottergebenheit. Dann sagt der Autor, rahimallah, im 104. Satz, Wir glauben an die Tafel und das Schreibrohr und alles, was dort fixiert ist. Wir glauben an die Tafel, das Al-Lawh al-Mahfuz, über die Allah Azza wa Jal in Surat al-Buruj sprach, als er sagte, bal huwa Qur'anun Majid fi Lawhin Mahfuz. Vielmehr ist ein ruhmvoller Koran in einer wohlbewahrten Tafel oder wohlbewahrt in einer Tafel. Und das zeigt, dass der Koran al-Karim Teil dieser Schrift ist, Teil dieses Lawh al-Mahfuz ist. Und der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wasallam berichtet uns, der Hadith ist in Sunan Abi Dawud, über Ubadah ibn Samit radiallahu anhu, er sagte, ich habe den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam folgendes sagen hören. Und dieser Hadith, den ich jetzt zitiere, der ist zweideutig. Das heißt also, je nachdem, wie ich ihn übersetze, kommt man zu einer anderen Bedeutung. Und ich übersetze ihn jetzt mündlich direkt so, wie man ihn verstehen sollte. Okay? Und danach übersetze ich ihn anders. Und zwar sagte er, sallallahu alaihi wasallam, als Allah den Stift erschaffen hat, oder gleich nachdem Allah den Stift erschaffen hat, sagte er zu ihm, schreib. Da sagte er, o Herr, und was soll ich aufschreiben? Er sagte, schreib die Bestimmungen einer jeder Sache auf, bis zum Tag der Auferstehung. Eine zweite Form der Übersetzung wäre zu sagen, das Erste, was Allah erschaffen hat, ist der Stift. Er sagte zu ihm dann, schreib und so weiter. Das heißt also, bei der zweiten Übersetzung wäre das Schreibrohr, der Stift, die erste Schöpfung überhaupt. Und also mehr als ein Gelehrter sagte, dass diese Form der Übersetzung falsch wäre und dass eher die erste Übersetzung die korrekte ist und dass eben das eben die Frage nach dem ersten Geschöpf überhaupt, das ist keine wirklich brisante, relevante Aqidah-Frage, aber viele gehen davon aus, dass das erste Geschöpf, was Allah Azza wa Jal erschaffen hat, eben der zu seinem Thron ist, subhanahu wa ta'ala, sein Arsch ist. Und sie berufen sich unter anderem auf den folgenden Hadith von Abdullah ibn Amr, in dem der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. Das heißt, in gemäß übersetzt, Allah hat die Bestimmungen der Geschöpfe festgelegt 50.000 Jahre noch bevor er Himmel und Erde erschaffen hat, während sein Thron auf dem Wasser war. Und das weist darauf hin, dass der Thron zuerst da war und dass er danach erst die Bestimmungen festgelegt hat. Denn er bestimmte, während der Thron auf dem Wasser war. Insofern war der Thron offensichtlich vorher da. Und das scheint auch die korrektere Auslegung diesbezüglich zu sein. Und Allah Azza wa Jalla weiß am besten Bescheid. Der Autor sagte, rahimahullah ta'ala, im 105. Satz, wenn also die gesamte Schöpfung sich versammeln würde, um das, dessen Existenz Allah bestimmt hat, ungeschehen zu machen, würden sie es nicht schaffen. Ebenso, wenn sie die gesamte Schöpfung versammeln, wenn sich die gesamte Schöpfung versammeln würde, um etwas zu verwirklichen, das er nicht darin aufschrieb, so würden sie es nicht schaffen. Das ist natürlich sinngemäß entnommen aus einem Hadith von Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, der so wichtig ist, dass Imam Nawawi, rahimahullah, den auch in seinen Nawawi-Hadithen aufgenommen hat. Und zwar, als Abdullah ibn Abbas einmal hinter den Propheten sallallahu alaihi wasallam ritt, also auf dem gleichen Tier, und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, mein Junge oder Junge, soll ich dir nicht ein paar Worte beibringen? Bewahre Allah, so wird er dich bewahren. Bewahre Allah, dann wirst du ihn vor dir vorfinden. Wenn du bittest, dann bitte Allah. Und wenn du um Hilfe bittest, dann bitte Allah um Hilfe. Und wisse, dass wenn die gesamte Menschheit sich versammeln würde, um dir einen Nutzen zu bringen, so würden sie dir keinen Nutzen bringen können, es sei denn, Allah hat ihn dir schon gut geschrieben. Und wenn sie sich versammeln würden, um dir einen Schaden zu bringen, so würden sie dir nicht schaden können, es sei denn, aufgrund einer Sache, die Allah schon gegen dich bestimmt hat. Die Schreibrohre sind schon hochgehoben und die Blätter sind schon getrocknet. Dieser Hadith ist bei Imam Tirmidhi überliefert und er sagt, der Hadith ist Hasan Sahih. Aus diesem Hadith entnehmen wir natürlich den Glauben an Al-Qadr, den Glauben an Al-Qadr, aber gleichzeitig wollen wir auch diesen Eden Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht missverstehen. Denn man könnte aus diesem Hadith ableiten, dass man eigentlich nicht handeln braucht und dass man keine Ursachen in Kauf nehmen braucht, sondern es wird sowieso alles geschehen, wie Allah Azza bestimmt hat. Und da dürfen wir nicht vergessen, dass niemand weiß, was Allah bestimmt hat, das ist Nummer eins. Und Nummer zwei, zu der Bestimmung Allahs gehört auch, wie du zu dieser Bestimmung kommst. Wenn also geschrieben steht, dass du am so und so vielten sterben wirst, steht auch drin, wie du sterben wirst. Ob du dich selbst getötet hast oder ob du in Anführungsstrichen eines normalen, natürlichen Todes gestorben bist und so weiter und so fort, steht ja auch mit geschrieben. Insofern ist dieser Hadith kein Aufruf, nicht zu handeln, sondern dieser Hadith ist ein Aufruf, erstens an den Glauben an Qadr und zweitens, dass man sich Allah subhanahu wa ta'ala zuwenden soll und dass man auf ihn vertrauen soll. Dieser Tawakkul. Und der Tawakkul widerspricht niemals dem Handeln und deswegen hat man sogar das dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, die Kuffar haben das dem Propheten sallallahu alaihi wasallam sogar zum Vorwurf gemacht, als sie gesagt haben in Surat al-Furqan, ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. Was ist mit diesem Gesandten? Er isst Speise und läuft in den Märkten herum. Natürlich, weil er eben ein Mensch ist wie jeder andere auch und weil man eben über Leben essen muss und um zu essen auch danach streben muss. Insofern hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der ja der Führer aller auf Allah Vertrauenden ist, Sayyidul Mutawakkilin, trotzdem hat er gehandelt und nach seinem Rizq gesucht und gestrebt. Insofern, wie gesagt, ist dieser Hadith ein Ansporn dazu, sich auf Allah Azza wa Jalla zu verlassen, auf die vorgeschriebene Art der Gesetzgebung. Das heißt also, du handelst halal, du machst halal, du klaust nicht, wenn du zu Rizq kommen willst. Warum? Weil du bekommst sowieso nur das, was Allah für dich bestimmt hat. Das heißt, dieser Hadith soll dich dazu bringen, sich an die Gesetze Allahs zu halten und nicht den Gesetzen Allahs zu widersprechen. Und so sagt der Autor im letzten Satz, das Schreibrohr, das aufschrieb, was bis zum Tag der Auferstehung sein wird, ist schon getrocknet. Was den Diener nicht trifft, sollte ihn nicht treffen und was ihn treffen sollte, sollte ihn auch nicht verfehlen. Das ist aus einem anderen Hadith ebenfalls, also aus dem gleichen Hadith, einem anderen Wortlaut, wo es dann heißt, das, was dich, das du halt im Nachhinein wissen solltest, wenn dich etwas Schlechtes getroffen hat, dann sollst du wissen, dass Allah wollte, dass dich dieses Schlechte trifft. Insofern mach das Beste draus. Weil du konntest dieser Sache nicht entkommen. Und wenn dich etwas Gutes trifft, dann wisse, dass Allah Azza wa Jalla für dich dieses Gutes wollte, dieses Gute wollte. Also mach auch wiederum das Beste draus und sei dafür dankbar. Oder wenn es umdreht, wenn dich eine Sache nicht getroffen hat, die du gerne gehabt hättest, etwas Gutes ist dir entgangen, sei nicht traurig, denn du dachtest, es hätte dir zu dir kommen sollen, aber es sollte gar nicht zu dir kommen. Es war so nah bei dir, aber es war nicht für dich bestimmt. Also brauchst du auch nicht traurig darüber sein. Versteht ihr jetzt, inshallah, wie dieser Glaube an Al-Qadr dem Gläubigen hilft, mit den Situationen richtig umzugehen und nicht dem Gläubigen dabei behilflich ist, die Handlung zu unterlassen. Gott bewahre. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.